Herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, dass Sie da sind, liebe Gäste, auch liebe Gemeindeglieder. Schön, dass wir heute zusammenkommen können zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Und ich möchte uns heute ganz kurz auf eine kleine Zeitreise mitnehmen. Und zwar nicht nur zurück zum Geburtstermin quasi unseres Heilandes, sondern noch viel früher. In die Propheten des Alten Testaments. Da hat zum Beispiel der Prophet Micha Kapitel 5, 700 Jahre vor der Geburt Jesu Christi, genau definiert, wo der Geburtsort sein würde. Ich zitiere hier die Gedanken eines gewissen A.T. Pearson, der sich das mal so ein bisschen überlegt hat. Der Messias, der Erlöser dieser Welt, der Retter dieser Welt, musste einen Geburtsort haben. Damals gab es drei Kontinente zur Auswahl in der Antike. Europa, Asien und Afrika. Aber das damalige Asien hatte mehrere Länder. Eines war bekannt als das verheißene Land, Israel. Da gab es aber auch wieder drei Landkreise, Judäa, Galiläa, Samaria. Judäa war der ausgewählte Landesteil. Und da gab es wiederum ganz viele Dörfer. Und das ausgewählte Dorf war Bethlehem. Um die Prophezeiung noch spezifischer zu machen, sagt der Prophet Bethlehem im Lande Juda. Also der Ort, der Zeitpunkt, die Situation, alles musste stimmen. Es konnte nicht einfach so geschehen, dass der Messias, der Retter dieser Welt, so in ein Vakuum hineinkommt, sondern ganz bestimmte Umstände müssen stimmen. Deshalb habe ich gesagt, ich möchte euch heute einerseits ein bisschen auf eine Zeitreise mitnehmen, um einfach mal darüber nachzudenken, was unser Gott hier eigentlich alles in die Wege geleitet hat, damit dieses Wunder geschehen konnte. Nein, es war nicht der 24. Dezember, wir wissen das nicht, wann Christus wirklich geboren wurde, aber wir wissen zumindest die Jahrzahlen. Wir haben unsere ganze Zeitrechnung danach ausgerichtet. Wir wollen uns heute Weihnachten quasi in einer Nussschale anschauen, ganz kompakt zusammengefasst. Und das finden wir in einem interessanten Brief, im Brief des Apostels Paulus an die Galater, in Kapitel 4, die Verse 4 bis 5. Sami, kannst du bitte kurz einblenden? Dankeschön. Wir sehen diesen Vers hier, wir lassen den hier stehen. Dann könnt ihr ihn die ganze Zeit angucken. Ich werde mich immer wieder auf diesen Vers, auf diese beiden Verse beziehen in meiner Predigt. Hier heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und hier gibt es einige Dinge, die wir vielleicht nicht sofort verstehen. Unter Gesetz getan, die unter Gesetz waren, loskaufen. Was meint denn der Apostel Paulus hier damit, wenn er das so beschreibt? Und was um alles in der Welt hat das jetzt mit Weihnachten zu tun? Nun, das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Kurz möchte ich uns zusammenfassen, was denn die Absicht des Apostels Paulus war. Wer sehen könnt, Galater Kapitel 4, also das ist schon ziemlich weit drin in diesem Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an die Gemeinden in der römischen Provinz Galatien. Das ist schon ein bisschen später, das war schon nach Jesu Geburt, einige Jahrzehnte später. Und er muss da eigentlich Missstände ansprechen. Er muss da ein bisschen Ordnung schaffen im Verständnis der Galater. Die haben eben auch schon damals, schon bereits einige Jahrzehnte, nachdem der Messias gekommen war, etwas nicht verstanden, nämlich wozu er gekommen war. Er ist nicht gekommen, um uns zu sagen, dass wir alle Juden werden müssten und jetzt das alttestamentliche Gesetz halten, weil das haben etliche in Galatien, in dieser Gegend da, offenbar geglaubt. Manche von diesen Leuten waren auch Judenchristen, das heißt, die kamen ursprünglich aus dem Judentum. Und die dachten, jetzt müssen wir doch, wenn wir an Christus gläubig sind, müssen wir doch auch die entsprechenden Rituale, die wir gelernt haben aus dem Judentum, die ja alle da stehen im Alten Testament, ebenfalls umsetzen. Sonst können wir nicht angenehm sein vor Gott. Paulus hat aber den Galatern ganz klar gesagt, So wie wir das heute in Deutschland hier von der Reformation her wissen, dass Glaube allein an Christus rettet. Glaube allein an Christus rettet uns. Keine Werke. Und das war damals auch schon ein Problem. Damals waren es halt jüdisch geprägte Christen. Heute sind es vielleicht andere, verschiedene Denominationen, aus denen wir vielleicht kommen. Oder vielleicht sogar sind wir atheistisch und denken, naja, ein Christ, das ist irgendwie so ein Mensch, der versucht, irgendwie ein gutes Leben zu führen und brav zu sein und immer brav in die Kirche zu gehen, ein guter Mensch zu sein. Und ja, dadurch wird ihn Gott dann wahrscheinlich annehmen. Ja, so irgendeine Vorstellung haben viele Menschen heutzutage auch, dass wir durch gute Werke in den Himmel kommen. Die guten Buben kommen in den Himmel, die bösen Buben kommen in die Hölle. Ja, so ist es doch. So denken viele. Oder irgendwie denken wir auch, es muss doch mal eine Strafe geben für all das Böse, das getan wird. Zumindest für die ganz schlimmen Menschen auf dieser Welt. Ja, nicht wahr? Niemand würde denken, dass vielleicht ein Adolf Hitler wirklich im Himmel ist. Kann ja nicht sein. Muss doch irgendwie Gerechtigkeit geben, irgendwann mal auf dieser Welt. Oder eben nach diesem Leben hier auf dieser Welt. Nun, auch das haben diese lieben Freunde hier aus Galatien ebenfalls verstanden. Und so muss Paulus hier diese Dinge korrigieren und sie an Verschiedenes erinnern, was sie gehört haben von ihm. Und das tut er, indem er in den ersten beiden Kapiteln über sich selbst schreibt. Eigentlich eine Art Autobiografie, ein bisschen könnte man das nennen. Paulus beschreibt da, wie er selber, der ja auch ein Pharisäer war, das war die ganz strenge Richtung der Juden, wie er zum Glauben an Christus gekommen ist und wie er allein durch den Glauben eben gerettet wurde und nicht durch Werke, wie er sich von diesen ganzen Traditionen verabschiedet hat, weil er wusste, das wird mir nichts bringen. Ich werde so nicht gerettet werden vor Gott. In Kapitel 3 bis 4 erklärt denn dann die Funktion des Alten Testaments. Ja, die Bibel besteht aus zwei Teilen, das Alte Testament, das Neue Testament. Und manchmal neigen wir so ein bisschen dazu, das Alte Testament zu vernachlässigen. Ja, das ist ja alt, ja, hört sich so alt und verstaubt an. Ja, das brauchen wir nicht. Wir sind ja jetzt im Neuen Testament, aber so ist es nicht. Das Alte Testament ist ein sehr wichtiger Teil, sonst hätte Gott ihn uns nicht gegeben. Er hat uns eine ganze Bibel gegeben, nicht nur eine halbe. Und so ist das Alte Testament auch für uns heute wichtig, aber wir müssen verstehen, wozu es gegeben wurde. Das Alte Testament und insbesondere das alttestamentliche Gesetz wurde nicht gegeben, damit wir durch das Halten der Gebote gerettet werden können. Das war nie das Ziel, das ultimative Ziel. Klar ist es schön, wenn man sich an eine bestimmte Moral hält. Wir kennen das alle, auch hier in einem Land, in einer Gesellschaft ist es wichtig, dass man sich an bestimmte Regeln hält. Das ist wichtig für das Zusammenleben. Wenn keiner sich an irgendwelche Regeln hält, dann bricht alles zusammen. Wir wissen, wie das ist. Es geht nun mal im Straßenverkehr. Ja, wenn da jeder einfach macht, was er will, dann haben wir ziemlich bald mal einen Blechsalat auf der Straße. Das geht nicht. Jetzt kann ja jeder machen, was er will. Und so ist es eben auch hier im Geistlichen. Kann auch nicht einfach jeder machen, was er will. Das ist schon richtig. Es muss Regeln geben. Aber das Halten dieser Regeln macht uns nicht gerecht vor Gott. Denn das Gesetz kann kein Mensch halten. Und wisst ihr, was das interessant ist? Das steht auch schon im Alten Testament. Zum Beispiel in 1. Könige 8,46 heißt es, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Es gibt keinen Menschen, der nicht Böses tut. Und vielleicht denkst du jetzt von dir, ja gut, so schlimm bin ich ja gar nicht. Also ich habe ja noch keinen Menschen umgebracht oder so. Wir werden mal gucken, was das Gesetz sagt. Paulus bezeichnet das Gesetz als ein Lehrmeister, eine Art Erzieher, der quasi uns Dinge beigebracht hat. Er bedient sich da eines Bildes aus der griechisch-römischen Kultur, eben auch aus der alten Zeit. Nun, damals war es so, dass etwas reichere Familien, die hatten einen oder mehrere Sklaven. Ja, damals gab es Sklaventum im Römischen Reich. Und das war nicht so wie heute, oder ihr denkt vielleicht jetzt an die amerikanischen Sklaven, das hat nichts damit zu tun, sondern das war wirklich Teil der Gesellschaft. Es gab Sklaven und es gab Freie. Und so haben wir diese Sklaven und die wären dafür verantwortlich, dieses Kind zu erziehen, es zur Schule zu begleiten, es zu korrigieren. Manche von uns wünschen sich das vielleicht auch, so einen Sklaven zu haben, der meine Kinder erzieht. Ja, das ist gar nicht schlecht. Ne? Gab es damals auf jeden Fall. Und Paulus nimmt dieses Beispiel von diesem Sklaven, der eben dieses Kind, dieser Erzieher, übrigens das Wort Paidagogos, davon haben wir das Wort Pädagoge heute, ne? Das ist ganz interessant, kommt aus dem Griechischen, wie so vieles in unserer Kultur. Dieser Sklave hatte die Aufgabe, eben dieses Kind zu erziehen. Und so beschreibt der Apostel Paulus das Gesetz. Ein jemand, der vorbereitet für etwas, was danach kommt. Es ist nicht das Ende, es ist nicht das Ultimative, es ist nicht das, worum es geht, sondern es ist eine Art Vorbereitung für einen nächsten Schritt. Und genauso war das Alte Testament eine Vorbereitung auf den kommenden Erlöser, auf den kommenden Messias. Wir können uns das Gesetz vorstellen wie eine strenge Rabenmutter, die immer nein, nein, nein sagt. Ja? Nein, 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 ist nicht erlaubt, nicht erlaubt, nicht erlaubt. Haut dir immer auf die Finger, ouch. Ja? Das ist das, was sie erlebt haben im Alten Testament. Und die haben gemerkt, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht, wir schaffen es nicht. Wir können es nicht halten, wir kriegen es nicht hin. Und so muss Paulus hier die Galater korrigieren und sagen, ihr wollt nicht in die Grundsätze der Welt zurückfahren, so quasi in diese Rituale, in diese Prinzipien, denn Christus hat ein komplett neues Programm gebracht. Und das ist genau das, was er hier sagt. Als aber die Zeit erfüllt war, und jetzt versteht ihr es vielleicht schon ein bisschen besser, nachdem ich euch diesen Hintergrund gegeben habe, vor allem wenn ihr das Wort Gesetz lest, ja, hier geht es nicht um irgendeine Verfassung von unserem Land oder so, hier geht es um das alttestamentliche Gesetz, ja. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Ein bisschen kann man sich jetzt schon vorstellen, wenn man, das ist jetzt dieses Bild von diesem Lehrmeister, das Gesetz ist so ein Lehrmeister, unter dem wir stehen, der uns irgendwie ja, korrigiert ständig und wir uns vorbereitet auf etwas, kann man so vielleicht ein bisschen schon erahnen, um was es jetzt hier geht. Aber lass uns nochmal zurückkehren zu diesem Vers und uns jetzt hier, wenn wir jetzt diesen Hintergrund haben, drei einzigartige Aspekte von Weihnachten anschauen. Darum geht es ja letztlich heute. Ne? Es geht jetzt nicht um das alttestamentliche Gesetz, aber ich muss euch das ein bisschen zusammenfassen, damit ihr wenigstens versteht, was Paulus hier sagen will. Nun, wir haben hier drei Aspekte in diesem Vers, drei einzigartige Aspekte von Weihnachten, aber schon gesagt, zusammengefasst, um was es eigentlich geht. Das erste ist der einzigartige Zeitpunkt. Das heißt hier, als aber die Zeit erfüllt war, das ist das griechische Wort hier, spricht von einer Zeitperiode, von einer Saison, von einer bestimmten Zeit, die jetzt erfüllt war, die jetzt gekommen ist. Und wer sich schon mal das Alte Testament durchgelesen hat, die ganzen Geschichten von Mose, von Ägypten, von der Gesetzgebung, von den Königen und den Propheten, was wir da alles lesen, der fragt sich vielleicht manchmal, warum eigentlich so viel Elend? So viel Gesetz, so viele Details, Tieropfer, Tempel, Stiftshütte vorher, Regulierungen für Priester und dann kommen die Könige und die Propheten und die versagen immer wieder und fallen immer wieder auf die Nase. Da müssen sie ins Exil, die werden von den Babyloniern überrennt als Strafe Gottes für ihren Ungehorsam und werden immer ins Exil. Warum so viel Geschichte? Warum ist der Retter nicht früher gekommen? Und die Antwort ist, die Welt wäre noch nicht bereit gewesen. Aber nun, vor 2000 Jahren, als die richtige Zeit war, das ist ganz spannend, wenn man sich überlegt, zu welcher Zeit Jesus gekommen ist. Israel war nämlich aus der Gefangenschaft aus Babylon zurückgekehrt und hatte sich auch vom Götzendienst, den es im Alten Testament öfters, mit dem es Probleme hatte, abgewandt. Es gab Synagogen. Es gab ein fertiges, komplettes Altes Testament. Die Schriften, die alttestamentlichen Schriften von 1. Mose bis Maleachi waren abgeschlossen, auf die sich Jesus sehr oft bezogen hat. Es gab eine Erwartung eines Messias, weil die römische Herrschaft, im Moment jetzt das römische Imperium, die Juden unterdrückte, so war die Erwartung groß für einen Erlöser, einen Messias, einen jemand, der sie befreien würde. Und durch die römische Herrschaft gab es ein perfekt ausgebautes Straßennetz, Handelsverbindungen, ja, auch die Menschen vor 2000 Jahren waren schon zivilisiert, die waren nicht alles primitive, grunzende Wesen, sondern die waren auch sehr zivilisiert und manchmal sogar zivilisierter als wir, vielleicht uns das irgendwie vorstellen können. Und so gab es ein Straßennetz mit Handelsrouten, es gab eine Handelssprache, wie heute das Englisch. Man könnte sagen, eine globale Sprache. Das war damals das Koine-Griechisch. Dieses Griechisch ist übrigens auch die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde. Es gab also eine Einheitssprache, es gab Handelsrouten. Es war der perfekte Zeitpunkt für den Messias zu kommen, damit sich diese Botschaft relativ schnell ausbreiten konnte. Also ihr seht, Globalisierung ist nicht immer schlecht. Damals war es gut. Es hat dazu geführt, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, überall verkündigt werden konnte. Also der richtige Zeitpunkt. Wir haben ja drei besondere Aspekte von Weihnachten. Der zweite ist die einzigartige Person. Hier heißt es weiter, wenn wir den Vers weiterlesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Und das ist im Kern Weihnachten. Hier, diese vier Worte, sandte Gott seinen Sohn. Nun, dieser Gottessohn ist natürlich niemand anderes als Gott selbst. Wir wissen, unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und so kam der Sohn, die zweite Person der Dreieinigkeit, und wurde Mensch. Kam hier auf diese Welt und hat sich uns offenbart. Das ist der eigentliche Kern von Weihnachten. Und dann heißt es hier, unter das Gesetz getan. Das habt ihr sicher auch schon gesehen. Er wurde geboren von einer Frau, von der Jungfrau Maria. Und er wurde unter das Gesetz getan. Und was bedeutet das? Der Gedanke hier ist, er war fähig, das Gesetz vollkommen zu halten. Also nicht nur die 10 Gebote, sondern wirklich das ganze Gesetz Mose. Das sind 600 und noch was Gebote. Ja? Das ist viel mehr noch. Ich weiß, es gibt heute manchmal Menschen, die sagen, ach ja, ich bin ein relativ guter Mensch, ich versuche möglichst nach den 10 Geboten zu leben. Habt ihr sicher auch schon gehört, vielleicht denkt ihr das selber. Ja? Und wenn wir uns mal wirklich die 10 Gebote anschauen und den Geist, der hinter den 10 Geboten steht, dann werden wir relativ schnell feststellen, dass wir die 10 Gebote nicht halten können. Das beginnt schon beim ersten Gebot. Wenn jemand, der nicht an den Gott der Bibel glaubt, sagt, er halte das erste Gebot, das stimmt nicht, weil das erste Gebot ist, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst nur den Gott der Bibel verehren, keinen anderen. Also wenn du irgendwas anderes glaubst, erste Gebot schon gebrochen, schon vorbei. Dann denkst du vielleicht, okay, ich bin Christ. Ja, vielleicht, aber dann gehen wir jetzt weiter durch diese Gebote durch und sagen, aber wie sieht es denn mit Lügen aus? Wer hat schon mal gelogen? Vielleicht eine kleine Lüge, vielleicht eine weiße Lüge. Wer hat noch nie was gestohlen? Vielleicht auch nur die Zeit von deinem Vorgesetzten. Ja, wenn wir die ganzen Gebote durchgehen und dann sagt Jesus in der Bergpredigt sogar noch Hass, also ein Hassgedanke, wenn mich jemand nervt im Straßenverkehr oder so, dann ist es Mord im Herzen, weil ich wünsche mir, dass dieser Mensch nicht da ist. Das ist Mord im Herzen. Also wir sind alle Mörder, wir sind Diebe, wir sind Lügner. Und das Problem ist, Gott ist heilig, sein Gesetz ist heilig, weil er heilig ist. Heilig heißt vollkommen, vollkommen ohne Sünde. Und was wird ein heiliger, vollkommen gerechter Gott tun mit sündigen Menschen, mit Verbrechern? Er wird sie logischerweise verurteilen. Sonst wäre er kein gerechter Gott. Er wäre kein gerechter Richter. Wir haben vorhin gesagt, wir wünschen uns doch alle Gerechtigkeit. Aber passen wir auf. Sind wir denn selber gerecht? Nein, keiner von uns. Das ist erstmal eine etwas depressive Botschaft. Ich weiß, aber sie ist wichtig. Man muss sie erst verstehen. Man muss verstehen, ich bin, und die Bibel nennt es ein Sünder. Ja, das ist jemand, der die Gebote Gottes gebrochen hat, der sie eben nicht halten kann. Oder auch das Gute, das er hätte tun können, nicht getan hat. Und Gott ist absolut vollkommen und wird jeden verurteilen, der diese Gesetze gebrochen hat. Aber die gute Nachricht ist jetzt, das will er nicht. Stattdessen möchte Gott uns einen Ausweg zeigen. Und das ist hier passiert. Dieser Sohn, Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Er hat jetzt dieses Gesetz für uns erfüllt. Er hat es getan. Aber er hat noch viel mehr getan. Das sehen wir jetzt im letzten Rest dieses Verses. Wir haben ja diese drei einzigartigen Aspekte. Wir haben einerseits die richtige Zeit, der einzigartige Zeitpunkt, die einzigartige Person, Jesus, der Gottmensch, der gekommen ist, der Messias. Und jetzt drittens, der einzigartige Auftrag. Und das ist Vers 5. Das ist dieser Damit-Satz. Ja, warum ist er denn, wozu ist er denn überhaupt gekommen? Damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfielen. Nun, Jesus ist nicht ein Baby geblieben, er ist erwachsen geworden. Er wurde ein Mann und er war aber immer gerecht, hat alle Gebote gehalten, war sündlos, sagt die Schrift. Hat alles richtig gemacht, nicht so wie wir. Und dann ist er am Kreuz gestorben. Ich weiß, das ist die Botschaft von Ostern, aber das kann man einfach nicht trennen, man muss das auch erwähnen. Das war nämlich seine Mission. Das war der Grund, warum er geboren wurde. Er wurde geboren, um zu sterben. Nicht wie wir. Wir werden auch geboren, um zu sterben. Jeder von uns stirbt. Leider. Das ist auch wegen unserer Sünde. Aber bei Jesus war das anders. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Er hat am Kreuz auf Golgatha bezahlt. Er war gerecht. Und er starb als Stellvertreter für die Ungerechten, für uns. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist jetzt, jeder, der jetzt an diesen Jesus glaubt, der ist gerettet. Eben aus Glauben allein. Nicht durch irgendwelche Werke, nicht weil ich ein guter Mensch bin, weil ich irgendwas tue, mir irgendwas verdienen kann. Nein, so ist es nicht. Das ist die gute Botschaft. Das ist der Grund, warum wir singen. Halleluja, der Retter ist geboren. Welt ging verloren, ja? Aber Christ wurde geboren. Er ist erschienen, um uns zu versöhnen. Das ist genau das, was O du Fröhliche besingt. Und so wollen wir an Weihnachten über diese Tatsachen nachdenken, die uns die Schrift gibt. Jesus wurde Mensch, um uns von der Verurteilung durch das Gesetz loszukaufen. Dieses Wort hier, loskaufte, ist ganz interessant. Ein griechischer Ausdruck, der verwendet wird, um einen Sklaven auf einem Sklavenmarkt loszukaufen. Denn wir waren alle gefangen. Wir sind alle gefangen als Menschen unter der Sünde und unter dem Gesetz, weil das Gesetz verurteilt uns. Ja, weil wir Böses tun, sind wir sitzen auf der Anklagebank vor Gott, im Richtersaal. Wir sind unter diesem Verurteilung. Und so kommt Jesus und kauft uns los. Und dann heißt es auch noch, jeder, der glaubt, damit wir die Sohnschaft empfingen, das heißt eigentlich Adoption. Wir werden adoptiert in eine neue Familie, wir kriegen eine neue Identität, wir werden neue Menschen. Das ist der Kern von Weihnachten, darum geht es. Es geht darum, dass Gott dich will. Er will, dass du ein neuer Mensch wirst, indem du an seinen Sohn glaubst, indem du deine Sündhaftigkeit vor Gott bekennst und sagst, ja, ich habe diese Gebote nicht gehalten, ich kann das nicht. Und sagst, bitte Jesus, vergib du mir meine Schuld, du bist am Kreuz gestorben für mich, du bist in diese Welt gekommen und hast mich erlösen wollen, du hast das getan für mich, aus Liebe, weil du mich liebst. Und Gott schenkt dir das alles aus Gnade, sagt, er vergibt dir alle deine Schuld und sagt, aber jetzt hast du ewiges Leben, kommst zu mir, weil alles ist bezahlt, alles ist weg. Das ist ein Geschenk. Das ist das größte Geschenk, das du bekommen kannst zu Weihnachten. Ja, wir mögen alle Geschenke. Ich weiß, zu Weihnachten gibt es immer viele schöne Geschenke, aber Gott hat der Welt ein viel, viel wunderbareres Geschenk gemacht, als das wir uns je erträumen oder erdenken können. Wenn ich mir vorstelle, wie sehr ich gesündigt habe, was ich alles gemacht habe in meinem Leben, und Gott hat gesagt, ist alles weg, ist alles weg, ist alles vergeben, alles reingewaschen, reine Weste, ja? Nicht nur mit Perwoll, ja, sondern reine Weste, ja, völlig weiß. Alles weg. Deshalb hier diese Ausdrucksweise, er sandte seinen Sohn unter das Gesetz, dieser erfüllte die Forderungen des Gesetzes für uns, die wir zu schwach waren dafür. Jesus lebte perfekt, wie kein Mensch es je könnte. Er erfüllte dieses Gesetz und starb unschuldig am Kreuz als Stellvertreter für uns. Das ist der Retter dieser Welt. Ja, Weihnachten sollte eine besinnliche Zeit sein. Wir sollten uns besinnen, ja? Sagt man so schön. Das heißt nachdenken. Aber worüber? Worüber denkst du nach, wenn du Weihnachten, das Stichwort Weihnachten hörst? Eben, vielleicht Kekse, vielleicht Weihnachtsmärkte, vielleicht Dekoration, Freunde, Essen, Familie. Aber lasst uns, und das sind alles schöne Dinge, aber lasst uns trotzdem zwischen all diesem Rummel auch mal still werden, auch mal ruhig werden und nachdenken über diese drei Dinge, die ich euch heute weitergegeben habe. Dieser einzigartige Zeitpunkt in der Weltgeschichte, als Gott selbst diese Welt betrat als unschuldiges kleines Baby in einer Krippe, in Armut. Diese einzigartige Person, Jesus Christus, nachdem wir unsere ganze Zeitrechnung ausrichten, der die Welt geprägt hat wie kein anderer, der gelebt hat wie kein anderer. Und über diesen einzigartigen Auftrag, den er hatte, die Mission, Menschen wie du und mich, ganz gewöhnliche Menschen, oder soll ich sagen, ganz gewöhnliche Sünder, wir alle, wir Christen sind nämlich nicht besser, wir sind nur besser dran, das ist das Schöne. Wir sind nicht besser, wir sind genauso schlimm wie alle anderen, wir sind alle unter dem Urteil Gottes, aber der Messias kam, das ist unsere Hoffnung. Und er hatte diesen Auftrag, zu kommen, zu erfüllen, das Gesetz für uns zu halten und für uns am Kreuz zu sterben. So heißt es in Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ein weiterer Vers in Lukas 19 besagt, der Sohn des Menschen, das ist auch Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das, meine Lieben, ist die Botschaft von Weihnachten. Und die Frage ist, lässt du dich heute auch von ihm finden? Ich hoffe es. Lasst uns darüber nachdenken. Amen. Ich bete noch mit uns. Ja, großer Gott, lieber Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du uns nicht im Dunkeln hast stehen lassen, in der Sklaverei unserer eigenen Schuld und Sünde, sondern dass du gekommen bist als das Licht der Welt, als der Erlöser, der Retter dieser Welt. Du bist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Du bist gekommen, um Menschen, die schwach sind, die unter der Last der Schuld und unter der Last des Gesetzes letztlich zusammenbrechen, weil wir merken, wir können es nicht halten. Wir sind nicht fähig, gerecht und heilig zu sein, wie du heilig bist. Und so sind wir dankbar für deine Gnade, die uns widerfährt oder widerfahren ist. Danke, dass du dich bereit erklärt hast, in diese Welt zu kommen, um als ein Opfer zu sterben. Und wenn wir daran glauben, dann dürfen wir ewiges Leben als Geschenk empfangen, als freies Geschenk deiner Gnade. Mögest du auch wirken jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, darüber nachzudenken, was er heute gehört hat. Dass es nicht einfach an uns so vorbeizieht, diese Gedanken, die aus der Heiligen Schrift kommen zu uns. Und dass dieses Weihnachtsfest ein fröhliches Weihnachtsfest sein kann. Nicht, weil die Umstände alle fröhlich sind, weil wir froh sind, einen wunderbaren Retter zu haben, der uns eines Tages zu sich holen wird in sein wunderbares Reich. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.